Herzlich willkommen zum RKW-Podcast aus der Reihe Gründungsupdate. In dieser Reihe bekommen Sie regelmäßige Updates und spannende Informationen rund um die Themen Gründung, Gründungsökosysteme und Entrepreneurship. Der Podcast richtet sich an alle Gründungsunterstützende und Personen, die Gründungsökosysteme verstehen, nutzen und stärken wollen. Viel Spaß beim Zuhören und Updaten.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Gründungsupdate. Wir sind in unserer mittlerweile vierten Runde und haben heute uns das Thema ausgesucht, wie kann man denn Venture Capital mobilisieren in einer Region oder auch generell. Dazu haben wir uns einen Gast eingeladen und ich freue mich, dass auch wieder mein Kollege Matthias Wallisch an meiner Seite ist. Hallo Matthias.
Hallo Martin.
Ja, Matthias, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Venture Capital und ich finde es irgendwie ja auch ein bisschen paradox. Wir können als Privatperson mit unseren Depots, die der eine oder andere auch hat, alle möglichen Aktien aus aller Welt kaufen. Aber ein Startup aus meiner Region, das gerade Wachstumskapital benötigt, das kann man nicht so leicht unterstützen. Es sei denn, man hat mal eben 200.000 Euro übrig. Was meinst du dazu?
Ja, es ist ja auch ganz gute Gründe, warum das so war. Startup-Investments sind sehr risikobehaftet. Viele Investments in tech-orientierte Unternehmen gehen verloren, weil die Unternehmen nicht lange am Markt bestehen können oder sich nicht etablieren können. Es besteht in dem Marktsegment auch eine große Intransparenz. Es gibt wenig Berichtspflichten für die Unternehmen. Und deswegen war es bisher kaum eben möglich, auf dieser Ebene aktiv zu werden und in diesem Investitionssegment. Und aus Sicht von Startup-Gründerinnen und Startup-Gründern sind ja auch vielleicht die Beträge, die Privatanleger zur Verfügung haben, 20.000, 30.000 Euro, manchmal noch weniger, nicht unbedingt interessant, weil die brauchen ja, um loszulegen, vielleicht dann auch etwas mehr Geld, ja, wie du gesagt hast, vielleicht dann mal 200.000, 300.000 Euro mindestens, um die ersten Stellen zu finanzieren oder die ersten Entwicklungsphasen zu überbrücken. Und ja, deswegen war das bisher eben noch nicht so möglich, wie das vielleicht auch wünschenswert wäre. Und es deuten sich aber jetzt verschiedene Lösungen oder Lösungsmöglichkeiten am Markt an, wie das funktionieren kann. Und darüber wollen wir auch heute mit unserem Gast sprechen, den wir eingeladen haben.
Genau, wir freuen uns, dass Selma Peters von Inventure hier ist, bei uns im Podcast. Inventure ist eigentlich selbst auch noch ein Startup, kann man das so sagen, oder? Aus Berlin, ist nämlich erst seit 8 Monaten am Markt und ermöglicht mittelbare Beteiligung am Venture Capital Fonds. Also sozusagen Beteiligung auch für Privatpersonen unterhalb der 200.000 Euro Grenze, die wir gerade auch angesprochen haben. Selma ist dort Growth Managerin und hat vorher hier in Frankfurt BWL studiert, war dann eine Zeit lang Projektleiterin im Tech-Quartier in Frankfurt, hat dort Scouting-Projekte gemacht, unter anderem auch für Finanzinstitute wie die Deutsche Bank, die Rentenbank und die Bundesbank. Und zudem hat sie auch noch in anderen Venture-Capital-Firmen gearbeitet und ist jetzt bei Inventure verantwortlich für den Aufbau und die Entwicklung. Und das ist sozusagen ein neues und spannendes Geschäftsmodell, das wir jetzt auch noch mal ein bisschen erläutert bekommen, neben ganz vielen anderen interessanten Sachen, Matthias.
Ja, zunächst sprechen wir mit Selma über die verschiedenen Hürden, die sich da auftun, wenn der Venture Capital Markt geöffnet werden soll, auch für Privatpersonen, die nur kleinere Summen investieren möchten. Wir schauen auf die sich zunehmenden wandelnden Motive von Venture Capital Investoren hin zu mehr Impact und auch mehr Nachhaltigkeit. Wir sprechen über die zunehmende geografische Diversifizierung von Venture Capital Investments. Das heißt, dass in den vergangenen Jahren die räumliche Konzentration von Venture Capital Investitionen deutlich abgenommen hat. Und schauen auch zum Schluss nochmal auf die unterschiedlichen Kulturen des Ökosystems, denn der Ökosystem in Frankfurt und Berlin, denn Selma hat sowohl jetzt in Frankfurt einige Jahre gearbeitet und ist jetzt seit einiger Zeit in Berlin und kann hier die Kulturen ganz gut miteinander vergleichen.
Ja, Selma, zum Einstieg würden wir gerne von dir wissen, was macht ihr eigentlich bei Inventures genau?
Genau, also Inventure ist die erste Investmentplattform im deutschsprachigen Sprachraum, die mittelbare Beteiligung an Venture Capital Fonds für Privatanleger und Anlegerinnen ermöglicht. Und das ist besonders, weil die gesetzliche Mindestanlagesumme eigentlich für Beteiligung an solchen Venture Capital Fonds bei 200.000 Euro liegen. Teilweise muss man sogar noch höhere Summen committen, damit man sich an solchen Fonds beteiligen kann. Und bisher war das im Prinzip, sage ich mal, ja, Institutionen, großen Organisationen oder sehr wohlhabenden Menschen vorenthalten. Und wir demokratisieren im Prinzip jetzt diesen privaten Markt an Venture Capital Fonds.
Ja, spannend. Was gibt es für andere Firmen im Ausland, die das ähnlich machen?
Es gibt vereinzelt in Großbritannien schon solche Ansätze. Allerdings sind in Großbritannien die Regulatorien etwas Venture Capital freundlicher, auch für Leute, die in solche Fonds investieren wollen. Auch in Israel gibt es erste auch digitale Lösungen, die in die Richtung gehen. Und es gibt beispielsweise auch jetzt auch mittlerweile, die sind über 5 Jahre alt, eine Plattform in Amerika, die nennt sich Republic. Die sind auch ein Vorzeigebeispiel, genau in dem Thema Demokratisierung von Startup-Investments, auch zum Teil kleineren Fonds. Und die nehmen beispielsweise auch Startups auf die Plattform, die auch schon von sehr namhaften Venture Capital Fonds beispielsweise finanziert worden sind, an die man halt normalerweise als Normalbürger quasi nicht als Investment drankommen würde. Und sage ich mal, wir wollen mit den Venture Capital Fonds, die wir halt auf unsere Plattform holen, auch in die Richtung gehen, dass wir halt Privatanlegern und Anlegern die Möglichkeit geben, an Deals, an Startups, an Fonds am Erfolg mittelbar partizipieren zu lassen, an die man normalerweise nicht rankommen würde.
Ja, und was sind konkret eure Ziele bei Inventures?
Da gibt es natürlich viele, viele Ziele. Aber ich glaube, so unsere Vision ist wirklich eine allumfängliche Plattform zu sein zum Thema Venture Capital, Startups und Unternehmertum, weil uns halt aufgefallen ist, auch die ganzen Informationen zu, okay, wie kann man eben Innovation fördern, sich an Startups beteiligen, Business Angel werden, wenn man erstmal anfängt rumzugoogeln, dass die ganzen Informationen sind ja sehr verteilt. Es gibt nicht wirklich eine Anlaufstelle, die halt über dieses Thema bildet und alle Ressourcen zusammenfasst. Also das heißt, wir wollen auf jeden Fall zu, sag ich mal, was Bildung angeht, was das Know-how angeht, quasi die erste Anlaufstelle sein, langfristig. Und natürlich das zweite große Thema ist, wir wollen gerne langfristig auch wirklich ein Partner sein, dem die Fonds halt vertrauen, die wirklich, wirklich große Summen an Geld sammeln können, eben vom Volk, quasi von allen Leuten und, sag ich mal, eine vertrauliche Kapitalquelle werden in Zukunft. Darüber hängt natürlich eben dieses Thema, dass wir halt Venture Capital, den privaten Markt demokratisieren wollen für alle Menschen.
Ja, das ist ein total spannender Ansatz, den du gerade erläuterst, Selma. Ich weiß, dass du auch über Social Media Artikel publiziert hast, gebloggt hast. Welche Themen sind denn da besonders gut gelaufen?
Über Inventure teilen wir sehr viele Themen. Was sehr gut immer ankommt, sind tatsächlich viele Zahlen und Fakten. Also, dass wir da so ein bisschen Transparenz geben zu, okay, was für Trends wurden vor allem finanziert, wie viel Geld sind in gewisse Branchen geflossen oder auch einfach die Zahl, wie viel Geld überhaupt in Startups geflossen ist, was so eine riesige Branche das eigentlich ist, dass da ein Aufwärtstrend ist. Das finden Leute sehr spannend. Das ist so eine der beliebtesten, vor allem auf unseren Social Media Channels, aber auch nochmal dieser Aspekt des Vermögensaufbaus, weil viele kennen halt Anleihen, Aktien, ETFs, das sind, sag ich mal, die Klassiker, die sind auch wichtig, sehr wichtig für den Vermögensaufbau, aber jetzt nochmal der Aspekt, okay, man diversifiziert in vielleicht nochmal ein bisschen risikoreichere Assetklassen, die man halt eben nicht an einem öffentlichen Markt findet, so wie Venture Capital. Und warum das spannend ist, sag ich mal, von der Renditeperspektive, aber eben auch vom Portfolioaufbau, von der Portfoliodiversifikation her.
Schauen wir vielleicht mal ein bisschen auf die Motive der potenziellen Investoren. Du hast ja auch im Laufe deiner Tätigkeit in verschiedenen Ökosystemfunktionen auch verschiedene Investoren gesehen. Jetzt hast du gerade auch bei Inventure davon gesprochen, dass es vor allem auch für Privatpersonen eine Chance gibt, dann sich zu beteiligen. Welche Motive begegnen dir, wenn man sich unterschiedliche Investoren anschaut? Kann man das so ein bisschen klassifizieren, einteilen?
Also man kann da auf jeden Fall, sag ich mal, so 3, 4 Punkte zusammenfassen. was die Motivation von, sag ich mal, Venture Capital Investoren ist oder auch, sag ich mal, von den Privatanlegern, die über uns investieren. Mhm. Also ich glaube, so der erste Punkt ist tatsächlich das Renditeprofil von der Anlageklasse. Mhm. Also dass das eben nochmal ein Hebel ist, um für den Vermögensaufbau, sag ich mal, eine größere Upside zu haben. Natürlich gegeben dem Risiko, den man hat. Dann der zweite Punkt, der so ein bisschen mit her einspielt, ist eben einfach das Thema Diversifikation. Also dass man halt einfach durch eine weitere Anlageklasse nochmal diversifiziert, die halt nicht vielleicht unbedingt so wie der Aktienmarkt oder Immobilien auf Marktgeschehen reagiert. Der dritte Punkt ist im Prinzip, also tatsächlich auch Förderung von Innovation. Also dass das Leute sehr, sehr spannend finden, bis morgen zu finanzieren. Und der vierte Punkt spielt auch so ein bisschen in das Thema Förderung von Innovation rein, aber eben dieser Impact-Gedanke. Also nicht nur die Perspektive von Nachhaltigkeit, aber auch einfach mehr Diversität. Also sowohl, dass halt wirklich die Geschäftsmodelle, die man irgendwie finanziert, dass da auch so eine Art im Prinzip in Anführungszeichen Aktivismus drin steckt, dass man halt wirklich Sachen finanziert, die halt der Welt, der Gesellschaft zugutekommen sollen.
Wir stellen uns auch häufig die Frage, wie man zusätzliches Venture Capital mobilisieren kann, das aus Quellen kommt, die vielleicht nicht so typisch sind. Und mittelständische Unternehmen sind dann bei uns auch immer im Fokus. Wie ist das denn bei euch dann jetzt geregelt, wenn jetzt sagt, okay, wenn man sagt, okay, ein Unternehmer oder eine Unternehmerin oder ein Unternehmen möchte bei euch letztendlich auch über InVenture investieren? Funktioniert das dann oder muss es dann eine Privatperson sein? Wie kriegt man diese unterschiedlichen Investorenarten denn alle unter einen Hut?
Also momentan ist unser Fokus wirklich auf Privatinvestoren und Privatinvestorinnen. Das heißt, man investiert wirklich über unsere Plattform mittelbar in diese Venture Capital Fonds. Die Mindestanlagesumme bei uns ist 1.000 Euro und das geht halt hoch bis zu 25.000 Euro. Bei uns gibt es im Prinzip auch die Möglichkeit, über seine UG oder seine vermögensverwaltende GmbH auch zu investieren. Da wir halt komplett digitale Plattform haben und der Investmentprozess halt bei uns auch komplett digital ist, reden wir beispielsweise auch für die Zukunft mit Banken oder auch öffentlichen Institutionen, die halt einfach wirklich unsere Lösung auch halt als Label-Solution für deren Zielgruppe nutzen können. Das müssen dann nicht unbedingt Privatinvestoren sein, das können auch, sag ich mal, auch andere Investorengruppen sein. Es ist halt einfach, sag ich mal, weniger Bürokratie und auch etwas billiger, das über unsere Plattform zu machen, weil halt alles digital gestrickt ist.
Dankeschön.
Ja, spannend. Wie ist es denn auf der anderen Seite? Welche Aspekte liegen denn einer Investitionsentscheidung bei euch zugrunde?
Wir wählen ja die Zielfonds im Voraus aus, bevor wir die dann quasi auf unserer Plattform vorstellen. Und da fließen, sage ich mal, mehrere Themen rein. Wir sind ja auch noch neu am Markt. Wir bauen uns gerade eine Pipeline auf von Zielfonds, die halt gerne mit uns zusammenarbeiten wollen. Und da gibt es auch im Prinzip ähnliche Aspekte, wie wenn man sich für eine Startup-Investition entscheidet. Man schaut sich das Team ganz genau an. Das heißt, okay, wer ist das Investment-Team? Vor allem, wer sind die Leute, die den Fonds halt managen? Haben die schon Erfahrung, auch im Finanzbereich, wie man so ein Portfolio managt an Startups, wie man halt eben diese Investitionsentscheidungen in die Startups fällt, was halt auch reinfällt, sind das gegebenenfalls auch Leute, haben die großes Netzwerk, haben die wirklich ein Netzwerk, wo man sagen kann, okay, die kommen auch wirklich an lukrative und sehr gute Startup-Deals. Fonds können ja auch, sag ich mal, verschiedene Themen-Foki haben. Kommen die aus der Branche überhaupt, kennen sich damit aus, können sie das halt überhaupt einschätzen? Dann schauen wir uns halt oft an, also Venture-Capital-Gesellschaften haben oft auch schon mehrere Fonds vorher geleitet, gemanagt. Das heißt, wir schauen uns, sag ich mal, auch so den vergangenen Track Record an, okay, die Fonds, die vorher, sag ich mal, geleitet wurden, wieso haben die performt, was für Startups waren dabei? So, natürlich kann man das nicht immer absehen, dass der nächste Fonds dann genauso gut läuft, aber das gibt halt dann schon mal so ein Gefühl, also das gibt uns dann, sag ich mal, auf jeden Fall eine klare Indikation, wie das hoffentlich dann mit dem nächsten Fonds auch abläuft. Und natürlich kommen halt auch nochmal so Themen wie, also auch solche Venture Capital Fonds müssen, sag ich mal, auf legale und steuerliche Themen geprüft werden. Da kann ich leider nicht so sehr ins Detail gehen, aber da gibt es, sage ich mal, auch K.O.-Kriterien, wo wir uns tatsächlich auch, sage ich mal, mit unseren Anwälten halt beraten lassen, ob das so geht, ob wir halt davon Schaden tragen können oder halt die Anleger davon Schaden tragen können.
Ja, klar. Du hast es gerade schon angesprochen mit den funktionierenden Netzwerken, die Fonds haben sollen. Inwieweit spielt dabei ein funktionierendes Ökosystem eine Rolle oder generell auch dieser Punkt, in einem Art von Ökosystem zu denken, auch in einem regionalen Aspekt?
Oh, das ist ein großes Thema, aber ich bin der Meinung, beziehungsweise das ist auch sehr vielen der Business Angels beispielsweise klar, man braucht wirklich ein sehr gutes Netzwerk und sehr viele Kontakte, um an die wirklich guten Startup-Deals und Gründungsteams ranzukommen. Und da macht es natürlich auch Sinn, finde ich, auch immer über den Tellerrand hinaus zu gucken, weil oft ist es so, auch besonders die sehr erfolgreichen Business Angels, die haben halt ihr Netzwerk von ihren 5 weiteren Unternehmerfreunden und dann unterhält man sich halt darüber, was für Deals halt gerade sind, wen man halt wen kennt, und dann kommt man halt nie, sag ich mal, über seinen eigenen Horizont hinaus. Und deswegen denke ich, dass es halt auch wichtig ist, um an auch interessante neue Themen halt eben zu kommen, dass man, auch wenn man Investor in Berlin ist, oder also VC Fonds in Berlin ist, dass man halt auch mal schaut, in anderen Bundesländern beispielsweise oder auch gegebenenfalls auch mit Gründungszentren oder, sag ich mal, so Gründungshubs zusammenarbeiten und auch Unis arbeitet. Das machen auch zum Teil manche Venture Capital Fonds. Sie gehen ja auch auf Konferenzen von Universitäten beispielsweise, um eben dieses Netzwerk auszuweiten oder auch, sag ich mal, die potenzielle Pipeline an zukünftigen und ja sehr vielversprechenden Gründungsteams, sag ich mal, aufzufüllen.
Wer muss denn da auf wen zugehen? Müssen die Startups und die Regionen sich stärker bemerkbar machen? Oder ist es dann eher die Aufgabe der Venture Capital Investoren, dann noch breiter zu denken? Ich meine, das hast du jetzt schon teilweise beantwortet. Wie kommt man da in Zukunft noch besser zusammen?
Also ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Aber ich finde, dass so Investmentgesellschaften haben für mich, sag ich mal, etwas mehr Macht im Vergleich zu Regionen, die sich halt gerade aufbauen oder gerade ihr Ökosystem aufbauen. Das heißt, für mich, damit man, sag ich mal, auch mehr mehr Regionen in Investment in Portfolien sieht. Und ich finde, Venture Capital Fonds müssen sich da mehr Mühe geben. Es ist halt oft so, es gibt ja auch zum Beispiel diese Debatte, immer diese Diskussion, okay, auch, dass man irgendwie mehr Frauen braucht in den Investment Teams, auch in der Venture Capital Szene. Und es läuft meistens immer darauf hinaus, dass Venture Capital Fonds, die nicht genug Mühe geben beim Suchen. Das ist ja auch menschlich, dass man einfach gerne in seinem eigenen Netzwerk bleibt, also auch gerne auch in seinem eigenen homogenen Netzwerk halt bleibt und nicht, sag ich mal, sich die Anstrengung macht, mal zu schauen, okay, ich will mir vielleicht die Industrie oder das Gebiet oder, sag ich mal, die Demografie genauer anschauen, weil man sich halt schon wohlfühlt und erfolgreich genug ist halt in seiner Bubble. Aber ja, also für mich finde ich, dass halt Venture Capital Fonds sich mehr anstrengen müssen.
Ja, das ist ein gutes Beispiel, glaube ich, auch nochmal zum dem Thema Female Entrepreneurship. Ich denke halt, die Venture Capital Szene oder Venture Capital Investoren sind ja oft auch ehemalige Startup-Gründer, und die ehemaligen Startup-Gründer waren bisher halt überwiegend halt männlich. Deswegen dauert es so lange, bis man das ändern kann. Ja. Und man kann es, glaube ich, aus meiner Sicht vor allem eher durch einen Bottom-up-Ansatz ändern. Aber natürlich ist es wichtig, auch letztendlich diese Bereitschaft stärker zu signalisieren. Du hast gerade so ein bisschen kritisch geschaut, als ich das ausgesprochen habe, Selma. Vielleicht kannst du da auch noch mal kurz Stellung nehmen dazu.
Nee, also ich wollte nur sagen, das bezieht sich ja nicht nur unbedingt irgendwie auf das Thema Geschlecht, sondern auch, wenn sich zum Beispiel ein Venture Capital Fonds beispielsweise will sich eine neue Industrie rauspicken. Ich weiß nicht, die haben vorher in Software für Unternehmen vor allem investiert und jetzt wollen die in Landwirtschaft investieren. Und da muss man sich ja auch die Mühe machen, dass man sich halt in dem Feld ein Netzwerk aufbaut. Das heißt, halt in die Region irgendwie fahrt oder in den Regionen Kooperationen aufbaut, um sich da, sag ich mal, näher zu vernetzen und sich halt mehr auszukennen. Und das ist halt für jedes Thema, das zu unterpräsentiert ist, der Fall.
Ist das dann eine Demokratisierung sozusagen auf beiden Seiten? Also auf der einen Seite gibt ihr die Möglichkeit, dass Leute teilhaben, die sonst nicht solche hohen Beträge investieren können, aber auf der anderen Seite sozusagen auch die, dass man die Region oder die Netzwerke dann so ein bisschen öffnet, dass es viel breiter ist und dadurch auch demokratischer wird oder bestimmte Punkte dann mehr berücksichtigt werden können?
Ja, also würde ich auch so sagen.
Ich habe gestern im Handelsblatt einen Artikel gelesen, da ging es auch darum, Venture Capital Investoren entdecken die Provinz, und da wurde das Portfolio, glaube ich, vom Early Bird analysiert, und zwischen 2009 und 2014 waren 75 oder 80% der Investments in den 9 größten Tech-Ökosystemen in Europa. Und jetzt in den letzten 5 Jahren war dieser Anteil nur noch so bei 50-55%. Meine Hypothese ist, dass die anderen Anteile trotzdem sich alle auf größere urbane Agglomerationszentren konzentrieren. Da gibt es ja noch eine ganze Menge nach den größten neuen Tech-Zentren. Aber das ist, glaube ich, zumindest so eine Tendenz ganz erkennbar, so dass sich das ganz, dass sich die räumliche Konzentration ein wenig abnimmt. Wie hat das dann deiner Meinung nach die letzten 2 Jahre, welche Effekte hatten die, wo wir halt viel stärker halt auch virtuell und online miteinander zu tun hatten? Wie haben sich die ausgewirkt auf die Venture Capital Szene und auf das Investorenverhalten?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass dadurch, dass sehr viel in den letzten 2 Jahren virtuell stattgefunden hat, also auch viele Veranstaltungen, auch tatsächlich auch viele, sag ich mal, Startup-Events oder Investoren-Event, dass es auch für Gründer und Gründerinnen, die jetzt nicht in den Tech-Hotspots sind, dass es leichter geworden ist, sag ich mal, einen ersten Kontakt zu knüpfen zu potenziellen Business Angels und VC-Fonds. Ich denke schon, dass das ein Stück weit geholfen hat. Allerdings glaube ich, dass der Effekt halt nicht so hoch oder so stark ist, wie manche das noch behaupten, weil ich bekomme das gerade selber mit. Ich habe auch sehr viel mitgemacht, als ich in Frankfurt beim Tech-Quartier gearbeitet habe. Und wenn das halt so Einzel-Events waren, dann war das schön, dass man so einen ersten Kontakt geknüpft hat. Aber es ist halt schwer, dann virtuell doch eine starke Beziehung oder eine Verbindung halt aufzubauen, die dann tatsächlich am Ende zu einem Investment, einer Kooperation oder sonst was führt. Also da muss auf jeden Fall sehr viel mehr Anstrengung von beiden Seiten im Prinzip reingesteckt werden, damit da wirklich am Ende eine Synergie oder irgendetwas bei herauskommt. Und ich habe jetzt auch das Gefühl, jetzt fangen ja auch wieder die In-Person-Events an. Und ich meine, ich bin ja jetzt nach Berlin gezogen und ich merke halt, ja, also irgendwie verschiebt sich wieder alles so in die normalen Muster. Und ich habe das Gefühl, man muss hier halt sein und sich halt immer wieder auf Events blicken lassen, damit bestimmte Personen dich halt auch immer wieder sehen, damit sich dieses Netzwerk, das du halt hast, für jetzt oder für später halt, ja, in sich mehr halt verzweigt und stärker wird.
Hat so eine Bubble dann im Grunde genommen natürlich auch irgendwie eine Funktion, dass sie sozusagen für bestimmte Netzwerke, die man vielleicht sucht oder braucht, also auf der einen Seite können sie natürlich bestimmte Sachen dann auch bremsen, was wir vorhin ja angesprochen hatten, aber auf der anderen Seite hat sie wahrscheinlich auch einen ganz funktionalen Aspekt, dass sie irgendwie auch funktioniert durch eine bestimmte Art und Weise, dass man mit Leuten, die man dann öfters sieht, öfters Kontakt hat, auch besser zusammenarbeitet oder dann Vertrauen aufgebaut ist.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde auch nicht per se sagen, dass man, wenn man in seiner eigenen Bubble oder in seinem eigenen Netzwerk gern unterwegs ist, dass es was Schlechtes ist. Ich denke, es ist was Gutes, weil ich meine, in seiner Bubble kann man sich, sag ich mal, in die Themen, die einen, sag ich mal, begeistern, die einen antreiben, kann man sich immer mehr einarbeiten. Man fühlt sich sicher, das ist auch gut. Aber ich glaube, es ist so unsere Aufgabe von jeder Person, dass man sich halt einfach bewusst ist, dass man sich halt bei manchen Themen einfach in der Bubble bewegt und dass man, sag ich mal, auch mal darüber hinaus mit anderen Leuten spricht. Also das bezieht sich jetzt auf jedes Thema, nicht nur Investments. Dass man halt auch mit anderen Leuten spricht oder, sag ich mal, auch mal andere Bubbles mal ausprobiert. Auch mal aus seiner Komfortzone im Prinzip halt rausgeht, um natürlich auch neue Erkenntnisse oder neuen Input für sich selber zu bekommen, aber sich auch gegebenenfalls halt überraschen zu lassen, dass das doch irgendwie ganz gut passt und wichtig und relevant für einen ist. Und damit trägt man halt eben auch bei, dass, sag ich mal, diese Bubbles jetzt nicht eine Stahlwand vor einem haben, sondern, sag ich mal, ein bisschen zugänglicher und durchdringlicher sind.
Du kennst jetzt ja 2 regionale Bubbles, vielleicht sogar noch mehrere. Du warst eine Zeit lang eben in Frankfurt im Tech-Quartier und jetzt bist du in Berlin. Frankfurt will ja auch etwas aufschließen, vielleicht so den Top-Ökosystemen in Europa. Berlin ist da schon seit einigen Jahren. Wie sind deine Eindrücke jetzt und wenn du die beiden Standorte oder Städte miteinander vergleichst?
Ja, also ich habe tatsächlich gestern mit ein paar Kollegen darüber gesprochen. Das ist jetzt erstmal eine subjektive Empfindung, die ich habe. Aber jetzt, nachdem ich ein paar Monate hier in Berlin war und vorher halt auch in Frankfurt war, so eine Sache, die mir tatsächlich aufgefallen ist, also tatsächlich in Berlin, so das Ökosystem, das Gründungsökosystem, das ist untereinander erstaunlich hilfsbereit und offen. Also ich hatte das Gefühl, sag ich mal, so hier ist das Umfeld viel wärmer und kooperativer, als was ich in Frankfurt tatsächlich erlebt habe. Ich glaube, da muss Frankfurt noch ein bisschen, also es ist halt auch eine Bankenstadt, die ist sehr international. Ich glaube, das spielt so ein bisschen rein, dass alles noch ein bisschen einmal härter oder steifer ist im Prinzip im Ökosystem. Also das ist wirklich eine Sache, die mir halt aufgefallen ist. Und ich glaube, das trägt auch so, also sag ich mal, diese Kultur in Berlin, die natürlich auch sich erstmal aufgebaut werden musste, auch sehr dazu beiträgt, dass man das Gefühl hat, oder es ist ja auch zum Teil so, dass, sag ich mal, viele erfolgreiche, also dass viele Startups auch hierher kommen und sich ansiedeln, auch, aber auch manche Startups hier dann einfach auch erfolgreicher sind, je nachdem, wie man auch Erfolg einfach definiert, natürlich, aber ja.
Aber könnte das nicht zum Beispiel in Frankfurt ein Vorteil sein mit den Banken? Du hast ja, glaube ich, auch Netzwerke aufgebaut, weil die halt auch, dann kommen wir wieder zum Investorenthema, das hat ja Berlin dann nicht so in der Art und Weise, zumindest auf den ersten Blick.
Ja, also meine Arbeit beim Tech-Quartier, da haben wir auch sehr viel mit Corporates gearbeitet. Also tun das halt immer noch. Das ist auch, sag ich mal, so eine der Benefits oder der Vorteile in Frankfurt. Ich würde sagen, verglichen mit Berlin haben wir einfach auch einen stärkeren B2B-Fokus bei all diesen Themen, auch bei, also auch im Fintech-Bereich. Mhm. Das heißt, viele Startups sind auch bei uns oder bei uns im Netzwerk, weil sie halt einfach informiert bleiben wollen oder halt, sag ich mal, regelmäßig die Möglichkeit haben, sich eben auch mit den Corporates auseinanderzusetzen. Mhm. Aber auch da muss man sagen, da unterstützt vor allem, also unter anderem das Tech-Quartier auch sehr stark. Wir haben ja verschiedene so Bootcamps oder Innovationsprogramme, die immer über ein paar Wochen laufen, die wir teilweise, sag ich mal, in Kooperation mit den Corporates auch machen, weil sie eben intensiver in den Austausch gehen wollen mit neuen Technologien und Fintechs, dass wir da auch immer noch extrem viel, sag ich mal, Anführungszeichen Übersetzungsarbeit leisten müssen, dass wir halt oft, sag ich mal, Fragen schon im Voraus klären und die beiden Parteien darauf vorbereiten, damit es halt möglichst effizient irgendwie vonstatten geht, weil man sieht halt trotzdem, dass bei Startups, aber eben halt auch bei Unternehmen, also bei Corporates eben auch wieder Kultur- oder Arbeitsunterschiede gibt. Es hilft tatsächlich, einen Mediator da zu haben, damit am Ende, sag ich mal, beide Parteien zufrieden sind.
Dann fasse ich kurz zusammen. Also Berlin hat eine etwas stärkere unterstützende Kultur, die das Gründungsvorhaben oder die Umsetzung von Ideen erleichtert. Aber dann gibt es eben auch vielleicht so einzelne Vorteile, wie beispielsweise eine starke Branchenlandschaft oder eine starke Industrie oder in Frankfurt sind es dann die Banken, die man dann auch konkret ansprechen kann und die man dann vielleicht auch dazu bewegen kann, aktiv zu werden in der Szene. Schauen wir mal auf die Venture Capital Situation in Deutschland. Martin, du hast noch da, glaube ich, 2, 3 Fragen mitgebracht.
Ja. Ja, oder eine große. Einerseits gibt es ja in Deutschland so viel Venture Capital wie nie im Moment. Andererseits gibt es viel Kritik, unter anderem auch von dem Fonds Lakestar, der eine Studie rausgebracht hat über Deutschland und da ein 100 Milliarden Loch pro Jahr für die nächsten 20 Jahre, also insgesamt 2 Trillionen Euro ausgemacht hat, beschreiben, dass Deutschland auf Kosten seiner alten und neuen Industrie lebt und seine wissenschaftlichen Aktivitäten nicht effektiv kommerzialisieren oder skalieren kann. Was denkst du, warum gibt es insbesondere auf die Wachstumsfinanzierung in Deutschland so einen großen Nachholbedarf?
Ich glaube, ich kann das jetzt nicht super konkret auf mehrere Punkte runterbrechen, aber so ein Thema, das wurde auch in der Studie erwähnt, ist so das Thema Regulatorik und Zugang, weil das sind halt zum Teil schon größere Unternehmen, wo man mit größeren Summen reingehen muss. Und ich glaube zum einen, also ich als Privatanlegerin kann das sowieso nicht. Und für vielleicht manche wohlhabenden Menschen oder Institutionen ist es noch zu vielleicht gefährlich oder zu risikoreich oder zu neu, um zu sagen, okay, ich will da, sag ich mal, sehr viel Geld reinstecken, weil wenn man zum Beispiel irgendwie auch die UK vergleicht oder auch in die USA, da sieht man auch, dass zum Teil Stiftungen, beispielsweise in Amerika auch die Universitätsstiftung, die stecken ein Drittel von ihrem Geld in Venture Capital und Growth Equity Cases. Und da sind wir halt zum Beispiel, da sind wir noch lange nicht angelangt. Also ich glaube, die Studie hatte auch witzigerweise, hatte auch noch einen Case drin. Das war relativ high level, wo die auch gesagt haben, okay, wenn man irgendwie ab jetzt immer für seine private Vorsorge einen Teil in Wachstumsunternehmen reinsteckt, kann man irgendwie 20% mehr Rente im Alter dann erwarten. Und das sind halt so Sachen, die man halt durchspielen kann und, sag ich mal, Lösungen finden kann, damit halt mehr Kapital in solche Wachstumsunternehmen fließt. Und ich glaube auch, wir haben momentan gerade auch einen starken Fokus in Deutschland auf frühphasigere Unternehmen. Also ich glaube, wir sind noch gar nicht an den Punkt gekommen, zu überlegen, okay, wenn die jetzt erstmal gewachsen sind, 4, 5 Jahre alt geworden sind, wie kann man die halt dann unterstützen, dass die halt nachhaltig weiter wachsen und dann, sag ich mal, die nächsten DAX 30 Unternehmen werden.
Ja, wie ist generell euer Umgang mit Risiko? Also wie viel muss sozusagen ein Startup irgendwie versprechen oder ein Fonds, dass man da ins Risiko geht oder wie taxiert ihr das für euch?
Also es ist so, dass jeder Zielfonds, die stellen ein sogenanntes Basisinformationsblatt aus. Da stehen halt alle Informationen drin, okay, wie groß wird der Fonds? Und da werden auch verschiedene Szenarien im Prinzip vorgestellt, halt sehr schlecht, okay, und dann sage ich mal optimales Szenario. Und je nachdem, ob das auch eher ein Fonds ist, der in frühphasigere Unternehmen investiert oder halt ein Fonds, der halt in Wachstumsunternehmen finanziert, ist, sage ich mal, auch die Rendite höher oder niedriger. Man muss natürlich sagen, also wir gehen mit dem Risiko so um, dass wir halt, also wir haben jetzt schon 2 Zielfonds und langfristig gesehen werden wir wahrscheinlich in Dutzende von Fonds investiert sein. Das heißt, wir werden, sage ich mal, über verschiedenste Fonds diversifiziert haben als in Venture. Nochmal um Vergleich zu geben, Venture Capital Fonds haben in den letzten 10 Jahren eine Rendite von über 25% erzielt pro Jahr. Wenn man sich vergleicht, also zu einem europäischen Venture Capital Fonds, wenn man an dem, also in demselben Zeitraum an der Börse an europäischen Aktien partizipiert hätte, also an einem europäischen Index, wäre die Rendite pro Jahr nur bei etwas über 5% gewesen. Und deswegen sagen wir zu vor allem den Privatanlegern, die dann mittelbar über uns investieren, so hier, es ist halt sehr risikobehaftet. Deswegen gibt es halt auch diese wahnsinnigen Renditen. Das muss man natürlich so sagen. Und wir sagen halt immer, unsere Zielgruppe ist ja dann auch vor allem Personen, die haben schon angefangen mit dem Vermögensaufbau, die haben auf jeden Fall ETFs, Aktien zu einem großen Teil, manche irgendwie Immobilien oder die haben auch schon Erfahrung mit Krypto. Und dann macht es auch Sinn, sage ich mal, mit solchen Assetklassen weiter zu diversifizieren, weil das ist auch ein langfristiges Investment. In Anführungszeichen, im Worst Case, kommst du halt für 10 Jahre nicht an dein Geld ran, bis es halt die Auszahlung im Prinzip gibt.
Ja, genau. Also die alleinige Altersvorsorge ist es nicht, aber nichtsdestotrotz ganz spannendes Konstrukt. Matthias?
Ich habe noch eine Frage, die ich eigentlich schon vorher stellen wollte. Wir sehen ja auch am Markt einen Trend hin zu dem Thema Nachhaltigkeit. SDGs sind in aller Munde. Da hätte ich auch gerne nochmal deine Einschätzung, wie sich die Investorenlandschaft gerade entwickelt und ob das vielleicht auch wirklich ernst gemeint ist, weil es ja auch einige Fonds gibt, die sich das ja groß auf die Fahne schreiben.
Also wir sehen gerade, und ich denke, wir werden auch in den nächsten Jahren einen ziemlichen Boom an so Impact Venture Capital Fonds sehen. Also momentan ist es im Prinzip ein Trend, aber ich denke, das wird sich etablieren. Also zum einen die Impact Fonds, aber dass halt auch immer mehr die klassischen Fonds sich mehr Mühe geben oder auch mehr auf Transparenz hinarbeiten, dass auch, sag ich mal, klassische Unternehmen ESG-Kriterien haben oder, sag ich mal, irgendeinen Mechanismus oder Awareness haben, dass das halt wichtig ist, weil es gibt mittlerweile mehrere Studien, dass Unternehmen mit ESG-Kriterien, wenn es jetzt nicht so ein Social Startup ist oder, sag ich mal, ein Impact-Unternehmen ist, dass das tatsächlich zu mehr Rendite auch führen kann. Das heißt, da ist auf jeden Fall auch ein monetärer Mehrwert drin für alle Fonds, wenn sie sich, sag ich mal, auf diese Themen mehr fokussieren. Aber auch das Thema Climate Tech, gab es auch eine Studie, die heißt Tech for Net Zero Alliance, und die haben auch eine Studie rausgebracht, wo die gesagt haben, okay, bis 2050 muss in Klimatechnologien mindestens 200 Milliarden Euro fließen, weil das einen maßgeblichen Beitrag haben wird halt zu unseren Klimazielen hier in Europa und in Deutschland.
Mhm. Danke. Wir hatten, glaube ich, jetzt haben wir viele Dinge angesprochen, sind auch ein bisschen hin und her gesprungen zwischen den Themen. Ich finde, das hast du super gemacht, Selma. Du bist mal gut drauf eingegangen und hast uns mal so praxisrelevante Perspektiven aufgezeigt. Das ist, glaube ich, auch interessant für unsere Hörerinnen und Hörer. Schön, dass du bei unserem Podcast mit dabei warst.
Ja, genau. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende unseres Podcasts angelangt. Wie immer hätten wir an dieser Stelle locker noch ein paar Stunden länger mit unserem Gast sprechen können. In der letzten halben Stunde haben wir über die Wichtigkeit von Diversifikation gesprochen, über das Investorenmotiv, das Morgen, also die Zukunft, zu finanzieren, und warum die eigene Bubble oft zwar sehr bequem und praktisch ist, aber auch stören kann,
wenn es um Neues geht. Für weitere Informationen empfehle ich Ihnen unsere Shownotes. Wir freuen uns aber auch über Feedback und Ihre Kommentare. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald hier im Gründungsupdate.
Sie haben Fragen, Anregungen oder Kritik? Dann schreiben Sie uns an podcast@rkw.de. Mehr von uns finden Sie auch auf unserer Website rkw-kompetenzzentrum.de und natürlich auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens.